wenn aus Partnern Freunde werden. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Was kommt vor? Partner, die zusammenarbeiten, die etwas gemeinsam anpacken und durch diese Zusammenarbeit merken sie, hey, wir können es gut zusammen und sie werden Freunde. Es gibt auch das Umgekehrte. Da sind einige, die sind Freunde und finden, hey, wir können es so gut zusammen. Komm, lass uns Partner werden. Wir machen ein Unternehmen zusammen. Und so ging es einmal. Es kann eine Freundschaft nämlich ganz, ganz fest auf die Probe stellen, wenn man so etwas macht. 1930 wurde ein Film gedreht. Die drei von der Tankstelle heißt er. Und dieser, ja, siehst du, ich habe gewusst, da gibt es ein Raunen durch die Reihe bei Leuten, die älter sind als ich. Aber das ist ein Klassiker, Leute. Also ich habe das gelesen in Wikipedia, gesehen habe ich ihn wahrscheinlich nie. Aber ein Lied ist mir in den Ohren. Deswegen bin ich auf den Film gekommen. Die Geschichte ist, dass drei Freunde in einer Notsituation sagen, komm, lass uns Partner werden und sie eröffnen eine Tankstelle. Und sie beginnen dort zu verkaufen und es läuft gut. Und dann sind sie zwar Freunde und Partner, aber sie sind nicht ganz offen zueinander. Denn jeder von ihnen beginnt eine Freundschaft mit einer Frau. Dummerweise ist es dieselbe. Eine Frau, drei Freunde. Und das bringt ihre Freundschaft fast auseinander. Und irgendwann in diesem Film kommen sie zu der Einsicht, weißt du, Liebe, so wie das jetzt ist, das ist vielleicht nicht mal so wichtig, wie einen guten Freund zu haben. Ich möchte euch das Lied abspielen. Ton bitte.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleib immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt.
Jawohl. Also das war wirklich ein Klassiker, der erste Film, der ein Musical in einem Film so vertont hat. Wurde auch nachgeahmt, in verschiedenen Sprachen aufgeführt, noch einmal gefilmt auf Deutsch. Aber mir geht es darum, ein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den es gibt. Ich mache mir manchmal die Gedanken, was ist eigentlich ein guter Freund? Worauf kommt es an? Und dann frage ich mich auch, bin ich ein guter Freund für meine Freunde? Es ist etwas sagenhaft Starkes, zu wissen, ein Freund von Jesus zu sein. Wie das Waldi betont hat mit diesem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Jesus selber hat es zu seinen Jüngern so gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Sie haben diese Freundschaft mit dem Meister. Sie sind in der Lehre, in der Stifte, bei Jesus. Und der sagt jetzt, ihr seid nicht nur bloß Stifte, ihr seid nicht Knechte, ich kommandiere euch nicht herum. Ihr seid meine Freunde, weil ich euch ins Vertrauen ziehe. Ihr spürt mein Herz. Ihr wisst, was ich eigentlich will. Ich habe euch das mitgeteilt, was ich vom Vater habe. Ich habe euch diese Mission aufs Herz gelegt. Deswegen nenne ich euch Freunde. Sie sind immer noch seine Jünger. Das ist nicht aufgehoben. Es ist nicht eine kumpelhafte Freundschaft. Aber es ist eine Freundschaft zu Jesus, die daran hängt, dass wir ihm nachfolgen, ihm gehorchen und auch ihn hören, ihn kennenlernen und wissen, was er für Pläne hat. Es ist auch wahnsinnig stark, in Gott einen Freund zu haben, wie das Mose hatte. Wir haben vor einer Woche diese Gespräche, die Mose mit Gott führte, angeschaut. Und da steht es ja auch in 2. Mose 33, 11, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Stark, diese Beziehung zu haben. Und gerade die Freundschaft, die Mose mit Gott hatte, war für ihn sehr, sehr wichtig. Denn das Volk Israel, das ihm anvertraut war, irgendwie wollte er nicht Freund sein mit denen, weil die auch nicht so Freund mit ihm waren. Und da hat er diese Freundschaft in Gott, aber nicht nur. Er hatte auch einzelne Männer, die an seiner Seite standen. Ich denke an Josua, ein junger Freund von Mose, ein Lehrling auch, ein Jünger. Und ich denke sogar an seinen Bruder Aaron. Vor einer Woche haben wir die Geschichte vom goldenen Kalb miteinander geschaut, wie der Aaron sich hat einknicken lassen und eigentlich nicht die Dinge getan hat, die ihm aufgetragen worden waren. Später, nach dieser Geschichte, wurde Aaron aber wieder eingesetzt oder überhaupt eingesetzt als der hohe Priester von Israel. Und er stand an der Seite von Mose. Solche Freunde brauchen wir. Wir brauchen beides, die Freundschaft mit Gott, die wir durch Jesus Christus bekommen können. Bist du ein Freund von Gott durch Jesus Christus? Das ist ein wunderbares Geschenk, aber nimm es an. Und wir brauchen auch die Freundschaft mit Menschen. Wir können mit vielen gut Freund sein, das schon. Wir können mit vielen gut Freund sein, aber haben wir auch Leute, die da sind, wenn wir weg von der Bildfläche gehen? Wenn ich krank werde und nicht mehr unter die Leute kann, habe ich dann noch Freunde? Ich habe gehört, dass im Alter, dass es eine sehr starke Tendenz ist, dass viele Leute sehr einsam sterben. Es gibt Geschichten in Städten in der Schweiz, dass eine Person gestorben ist und man hat 2 Wochen lang nicht gemerkt, dass sie nicht mehr lebt. Solche Geschichten gibt es in unserem Land. Wir brauchen Freunde, die bis zum Schluss irgendwo mit uns unterwegs sind. Und sind wir auch solche Freunde, die dann zu Leuten halten, die, wenn die uns nicht mehr Geschenke machen können, wenn die uns nicht mehr einladen können, zu denen wir immer noch stehen? Haben wir dann noch die Zeit dazu? Es füllt dann so schnell wieder auf. Ich möchte diese Fragen aufwerfen, weil ich mir diese Fragen selber stelle. Wo waren die Freunde in der Geschichte vom verlorenen Sohn, als er kein Geld mehr hatte? Nicht mal mehr die Schweine wollten etwas mit ihm zu tun haben. Wir brauchen Freunde, die auch in schlechten Zeiten noch Freunde sind. Und ich möchte euch 2 Freunde vorstellen. Es sind Leute, die in einer harten Zeit gelebt haben. Also sie haben wunderbare Zeiten im Volk Israel erlebt. König Josia, das war ein Aufbruch zu seiner Zeit. Aber nach ihm ging es rasant bergab. Es gab Götzendienst und verschiedene Religionen. Es gab Korruption, wo man mit dem Geld nicht mehr fair umgegangen ist. Man hat die Armen unterdrückt, die Waisen. Es war nicht mehr schön, dort in diesem Land zu wohnen. Und dann kamen Feinde von außen, ein übermächtiger Feind, Babylon. Und die beiden Freunde, von denen ich spreche, die haben den ganzen Prozess miterlebt, wie Jerusalem und Judäa immer mehr eingeengt wurde, bis schließlich die Stadt Jerusalem zerstört wurde. Also eine schwierige Zeit. Und in dieser Zeit waren die beiden eigentlich zuerst Partner. Der eine war ein Schreiber, so etwas wie ein Notar. Jemand, der sehr vertrauenswürdig ist, zuverlässig und der etwas kann. Er kann schreiben. Der andere, wie soll ich das beschreiben? So ein Hippie war er nicht. Aber so jemand, der schon ganz verrückte Dinge getan hat und ganz verrückte Dinge gesagt hat. Man nannte die damals Propheten. Ich spreche von Baruch, das war der Schreiber, und von Jeremia, das war der Prophet. Und es gab Situationen, wo nicht nur das Umfeld schwierig war, sondern wo man versucht hat, ihre Freundschaft zu trennen. Man hat einen Keil dazwischen schlagen wollen. Aber schauen wir das miteinander an. Es gibt 4 Episoden im Buch Jeremia über diese beiden Männer. Und hier ist die bekannteste Episode aus diesem Buch. Ich nenne sie die Schriftrollen-Story. Aus dieser Schriftrollen-Story der Abschluss. Da nahm Jeremia eine neue Rolle und diktierte seinem Schreiber Baruch alle Botschaften noch einmal. Jener schrieb alles genauso auf, wie es in der Rolle gestanden hatte, die König Joachim im Feuer verbrannt hatte, und wie Jeremia es ihm diktierte. Doch diesmal fügte Jeremia noch weitere ähnliche Worte hinzu. In diesem Satz steckt die ganze Tragik der Geschichte. Wie hat es angefangen? Der Prophet Jeremia war in Israel, in Judäa, kein Unbekannter. Bereits 23 Jahre lang war er als Prophet bekannt, als König Joachim an der Macht war. Etwa um 605 vor Christus, man kann das so genau sagen. 604 in dieser Zeit. Nun hat Gott dem Jeremia aufgetragen, schreibe alle deine Prophezeiungen aus den letzten 23 Jahren auf. Wow, das ist ein Job. Schreib alles auf und bring das dem König, denn wenn er das mal so in geballter Ladung liest, wird er wahrscheinlich einsichtig werden und er wird sich noch einmal ändern können. Also, Jeremia holt sich seinen Partner, Baruch. Jemand, der schreiben kann. Es ist schon mühsam, alles selbst aufzuschreiben. Ob er selber schreiben konnte, wissen wir nicht einmal. Und er diktiert alles aus den 23 Jahren, alles. Und dann nimmt Baruch diese Schriftrolle. Jeremia sagt, ich kann da nicht hingehen, ich bin hier gefangen gehalten. Er war ständig irgendwann im Gefängnis. Baruch ging mit dieser Schriftrolle zu verschiedenen Schlüsselpersonen und hat es vorgelesen. Die waren betroffen. Die waren entsetzt. Was da steht, das trifft irgendwie zu. Wir sehen das kommen. Und die Schlüsselpersonen, Beamte waren das, haben arrangiert, dass diese Schriftrolle dann beim König selber vorgelesen wurde. Aber nicht von Baruch. Sie haben gesagt, Baruch, geh du zu Jeremia und haltet euch versteckt, denn bei diesen Königen weiß man nie. Es war gut, dass sie sich versteckt hatten. Als Joachim, dem König, diese Schriftrolle vorgelesen wurde, saß er gemütlich auf seinem Thron. Und immer nachdem ein Abschnitt gelesen wurde, zog er seinen Säbel oder was er hatte, seinen Dolch, und schnitt den gelesenen Teil ab und warf ihn in die Brandschale, die da neben ihm, dem Thron war, und loderte. Ist Schmiede, hat er es geschossen. Stück für Stück vernichtet. Hast du schon mal erlebt, wie ein Projekt, das du allein oder mit jemandem zusammen gemacht hast, dann einfach plack vernichtet wurde? Vielleicht hast du mal große Träume, große Pläne gehabt und gedacht, das könnte etwas werden, und dann kam etwas so dazwischen, dass es einfach weg war. Genauso muss sich Jeremia und Baruch gefühlt haben. Die ganze Bütz für Katz. Und dann kommt Gott und sagt, noch einmal, dasselbe von vorne. Baruch setzt sich hin, schreibt, was Jeremia diktiert, und sie ergänzen es sogar noch. Es kommen neue Prophezeiungen dazu. Und ich denke, das, was wir heute in der Bibel im Buch Jeremia finden, ist zum großen Teil ein Ergebnis von dieser Episode, als der Baruch da saß und schrieb und schrieb und schrieb. Wir können uns vorstellen, dass für Baruch dieser Job ziemlich hart war. Weil Jeremia war bekannt als der Tränenprophet. Er hat selbst immer wieder diese depressiven Phasen gehabt, wo er sich gedacht hat, warum, Gott, hast du mir so einen Job gegeben? Ich mache das so nicht gern, den Leuten hier sagen, was alles schlecht läuft. Aber ich muss. Und Gott hat immer wieder zu Jeremia gesagt, ich mache deine Stirn so hart wie einen Kieselstein, du wirst das schaffen. Und Baruch musste das alles aufschreiben. Da wird man doch selbst depressiv. Und so war es. Baruch ist eingeknickt. Und jetzt kommt eine Geschichte, die steht in Jeremia 3, 45. Da hatte der Prophet Jeremia eine Botschaft für Baruch. Und er, ja schon wieder. Den Sohn Nerias, dieser war gerade damit beschäftigt, alles aufzuschreiben, was Jeremia diktierte. Und da sagte Jeremia, so spricht der Herr, der Gott Israels, dich betreffend, Baruch, jetzt bekommst du eine Botschaft. Du hast geklagt. Ich leide so viele Schmerzen. Dennoch lädt der Herr mir immer noch mehr Kummer auf. Ich kann nicht mehr. Und da kommst du, sagt jetzt Gott zum Baruch, kommst du und denkst nur an dein eigenes Wohlbefinden. Stell keine Forderungen an mich, aber ich kann dir versichern, zwar bringe ich großes Unglück über alle diese Menschen, dich aber will ich beschützen. Egal wohin du gehen wirst, du sollst nicht sterben. Ihr könnt das im Zusammenhang noch lesen, wenn ihr selber die Bibel aufschlägt. Ich habe dort eine Passage ausgelassen. Aber was mich hier beeindruckt, ist die Offenheit von Jeremia. Ich glaube, er sieht, wie sein Freund oder Partner Baruch, wie ihn das beschäftigt. All die negativen Dinge muss er aufschreiben. Und er hätte auch sagen können, ja, wir sind Partner, also lassen wir das. Das wird dann schon wieder kommen. Aber er ist ein Freund. Und er spürt, wie Gott dem Baruch etwas mitteilen möchte. Und es ist Jeremia so offen, dass er das auch sagt. Er sagt es. Sie sind in dieser Schicksalsgemeinschaft, aber er sagt es. Und ich finde das noch schwierig, einem Freund zu sagen, hör auf zu jammern. Auch in der Familie, gell? Wenn du mal sagst, hey, meine Tochter, meine Mutter, mein Sohn, mein Vater, jetzt hör mal auf, so rumjammern. Ich habe ein Wort von Gott für dich. Er wird dich nicht verlassen. Er ist bei dir. Aber es braucht schon etwas, das anzusprechen. Ich finde es stark, dass Jeremia das gemacht hat, dass er gehorsam war. Und für uns als Partner und als Freunde, für uns als Gemeinde, die wir auf eine Art eine Schicksalsgemeinschaft sind. Menschen, Sie jetzt gerade sitzen wir da zusammen mit demselben Schicksal. Ihr müsst meine Predigt anhören. Sage ich also, seien wir offen, seien wir ehrlich. Und ich möchte euch einen Satz aus der Bibel zeigen, der mir diesbezüglich immer wieder in den Sinn kommt. Der geht so, Hebräerbrief aus dem Neuen Testament, Kapitel 3, die Verse 12 und 13. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Das kann geschehen in einer Freundschaft. Ermutigt einander jeden Tag. Das Wort ermutigen, wo haben wir es? Hier, ermutigt einander jeden Tag, ist im griechischen Grundtext das Wort parakalein. Und das bedeutet eigentlich herbeirufen, hey, komm mal. Oder auch einladen. Komm, wir trinken mal einen Kaffee zusammen oder ein Bier oder was immer. Und dann hat es diese drei Bedeutungen und das finde ich ganz stark. Immer wenn im Neuen Testament steht, ermutigen oder trösten oder ermahnen, könnt ihr davon ausgehen, es ist vermutlich Parakalein dahinter und die anderen Bedeutungen schwingen irgendwie auch mit. Ermutigen, aber auch ermahnen und dann sicher auch trösten. Das geschieht in einer Freundschaft. Ich habe eine gute Erinnerung, wie ein Freund mir an meinem 40. Geburtstag ermutigend ins Gewissen geredet hat. Und er hat gesagt, Kusi, achte nicht darauf, es allen Leuten recht zu machen. Achte darauf, das zu tun, was du von Gott her als richtig erkennst. Das war ein Parakalein. Er hat mich damit ermutigt, aber auch ermahnt. Er war so mutig, mir ins Leben hineinzureden, weil er gesehen hat, dass ich hier eine Schwäche habe, es allen Leuten recht machen zu wollen. Und ich lerne daran, das ist super. Solche Freunde brauchen wir. Ich habe Freunde, mit denen ich die Abmachung habe, gell? Wir sind offen zueinander. Wir sprechen einander an auf die verborgenen Seiten in unserem Leben. Die Dinge, die man gern so für sich behält. Ich habe Leute, denen ich gesagt habe, du darfst mich fragen, wie es aussieht mit der Sexualität, mit dem Geld, all die Themen, die man nicht so öffentlich bespricht. Und das ist so gut, solche Freunde zu haben. Aber wir müssen Freunden die Erlaubnis geben, so zu reden. Jeremia und Baruch hatten diese Offenheit offenbar auch. Und ich glaube, jede und jeder unter uns kann nur dankbar sein, wenn wir solche Freunde haben. Ich habe hier so eine Grafik. Und die Offenheit ist ein Wert, der für die Freundschaft wirklich wichtig ist. Zwei weitere Episoden aus der Geschichte von Jeremia und Baruch. Freunde stehen zueinander. Es ist fast 20 Jahre später jetzt. Baruch und Jeremia sind gute Freunde geblieben. Und Jeremia ist mittlerweile nicht nur der Tränenprophet, sondern er hat auch Verheißungen ausgesprochen, Versprechen gegeben, dass Gott wieder etwas vorhat. Er spricht von einem neuen Bund. Und in Jesus Christus wird dieser Bund ja dann viele Jahrhunderte später auch wahr. Aber Jeremia formuliert es und sagt, ich will einen neuen Bund mit euch machen. Einen Bund, wo die Gesetze nicht nur auf den Steinen stehen, sondern wo sie in eure Herzen geschrieben sind. Das ist auch ein hoffnungsvoller Prophet. Baruch selber ist ein anerkannter Schreiber, ein Notar. Man hat sogar einen Siegelabdruck gefunden, der tatsächlich von diesem Baruch stammt, den wir in der Bibel haben. Es steht da drauf, Baruch, der Sohn, so und so und so. Also es hat ihn gegeben, kein Märchen. Und jetzt gibt es eine Situation, wo Jeremia den Baruch als Schreiber, als Notar braucht. Er kauft ein Grundstück, obwohl eigentlich der Krieg vor der Tür steht. Also es ist das Jahr, in welchem Jerusalem vernichtet wird. Der König ist schon nicht mehr. Es ist ein Statthalter eingesetzt. Also es steht alles auf Abbruch. Und Jeremia kauft ein Grundstück in Judäa und sagt damit, das werden wir noch brauchen, Leute. Es gibt Hoffnung. Und dann erzählt Jeremia selbst, darauf nahm ich das versiegelte Dokument, das die Abmachung und Bedingungen des Kaufes enthielt, wie auch eine unversiegelte Abschrift des Vertrags. Und ich übergab sie Baruch, dem Sohn Nerias und Enkel Machseias. Alles das tat ich in der Gegenwart meines Vetters Hanamel. Das war der, der das Grundstück verkauft hat. Und der Zeugen, die den Kaufvertrag unterzeichnet hatten. Und vor den Augen aller Männer aus Jura, die sich im Wachhof befanden. Baruch bewahrte also diese Dokumente auf, an einem sicheren Ort. Ein zuverlässiger Freund. Ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Ein Freund, der solche Bitten erfüllt. Wir dürfen uns ruhig fragen, will ich selber ein solcher Freund sein und habe ich solche Freunde? Kurz darauf ereignet sich noch einmal ein politischer Umsturz. Der Statthalter wird umgebracht. Die führenden Leute, die jetzt noch in Juda zurückgeblieben sind, die hatten jetzt Angst. Hilfe, jetzt ist der babylonische Statthalter umgebracht worden. Die Rache der Babylonier steht vor der Tür. Kommt, lasst uns fliehen. Wir gehen in die andere Richtung. Babylon ist im Nordosten. Wir fliehen nach Süden. Was ist dort? Ägypten. Ägypten ist immer gut. Dann gehen wir hin. Aber lasst uns zuerst noch da diesen sonderbaren Mann fragen, der immer so Botschaften hat, den Propheten Jeremia. Sie gehen zu Jeremia. Was denkst du, was sagt Gott? Sollen wir nach Ägypten fliehen oder hat er einen anderen Plan? Jeremia sagt, was er von Gott hört und sagt, ja, es gibt einen anderen Plan. Flieht nicht nach Ägypten, bleibt hier, denn Gott hat versprochen, dass euch nichts geschieht. Wenn der babylonische König kommt, wird er nicht euch strafen dafür, dass der Statthalter umgebracht wurde. Er wird mit euch Gutes tun. Die Leute sagen, das glauben wir nicht. So kann Gott nicht reden. Und sie gehen weiter. Sie sagen, du lügst. Du lügst uns doch an. Was du uns da erzählt hast, ist dir nicht vom Herrn aufgetragen worden. Der Herr, unser Gott, hat uns gar nicht verboten, nach Ägypten zu fliehen, sondern, und jetzt kommt's dick, sondern Baruch, der Sohn Nerias, hetzt dich gegen uns auf. Er hat den festen Vorsatz gefasst, uns den Babyloniern auszuliefern, damit sie uns töten oder in die Gefangenschaft nach Babel führen. Baruch soll Jeremia aufgehetzt haben. Das ist dicke Botschaft. Das ist wie ein Keil, der zwischen eine Freundschaft hineingebracht wurde. Verleumdung oder Zweifel sehen oder was immer. Zum Glück ist es nicht gelungen zwischen den beiden. Sie haben zusammengehalten. Die Geschichte ging so weiter, dass diese Leute doch nach Ägypten geflohen sind und sie haben Jeremia und Baruch als Gefangene mit nach Ägypten genommen. Wie es dann weiterging, könnt ihr selbst in der Bibel nachlesen. Das hier erinnert mich an eine Geschichte, die ich gehört habe aus einer Gemeinde in einem osteuropäischen Land. Diese Gemeinde, christliche Gemeinde, war sehr zerstritten. Und vor allem die Leiter in der Gemeinde, die Ältesten, die hatten es überhaupt nicht miteinander. Sie haben Streit, Krach gehabt, tiefe Konflikte. Aber irgendwie hatten sie erkannt, das ist nicht richtig. Gott hat uns zur Einheit berufen. Und zuerst haben diese Ältesten sich wiedergefunden, sie haben sich ausgesprochen, sie haben einander vergeben, was vorgefallen ist, und sie haben sich versöhnt Jetzt waren sie eins. Und die Gemeinde wuchs wieder zusammen und blühte auf durch diese Einheit im Leitungsteam. Dann kam ein politischer Umsturz in Osteuropa. Es war nicht mehr schön, Christ zu sein. Der Kommunismus unterdrückte das. Und diese Gemeinde wurde auch angegriffen. Man hat die Ältesten gerade alle gefangen genommen und in Einzelverhören hat man versucht, die vom Glauben an Jesus abzubringen. Und das Einzelverhör lautet etwa so: Du, dein Freund da, der auch in der Gemeindeleitung ist, der hat über dich ganz schlimme Dinge erzählt. Schau mal, hier habe ich sie aufgeschrieben. Ihr seid sowieso nicht zusammen. Ich sag dir, schwör dem ab und schwör der Gemeinde ab und schwör Gott ab. Und wisst ihr, wie die jeder geantwortet hat? Sie haben gesagt: Ich glaube nicht, dass mein Freund das über mich gesagt hat. Aber wenn er es doch gesagt haben sollte, vergebe ich ihm. Der Verhörführende konnte die Freunde nicht mehr trennen. Egal, was dazwischen gepfercht wurde, diese Freundschaft hält. Und wie ist das möglich? Versöhnung. Wenn du einmal erlebt hast, wie Versöhnung ist, dann möchtest du dieses Geschenk nicht mehr preisgeben. Versöhnung geschieht dort, wo man einander vergibt, was geschehen ist. Versöhnung ist dort, wo man gelernt hat, einander wieder zu vertrauen. Versöhnung beginnt dort, wo wir selbst mit Gott versöhnt sind. Und ich möchte euch diese Stelle aus dem 2. Korintherbrief zeigen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst. Und er rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist so stark. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns jetzt anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Wir haben eine Botschaft der Versöhnung. Schaut, es gibt schwierige Zeiten, die Freunde auseinanderbringen können. Verleumdung, aber auch Krisen, Meinungsverschiedenheiten, was immer. Aber ich wünsche uns, dass wir keinen Keil zwischen uns treiben lassen. Dass wir sagen, egal was passiert, dass du es auch zu deinen Freunden sagst, zu deinem Ehepartner, egal was passiert, wir lassen uns nicht trennen, weil wir versöhnt sind mit Gott. Es gibt also neben der Offenheit auch noch eine andere Richtung, die Treue, die Loyalität. Und wenn ich frage, was ist ein guter Freund, dann gehören diese beiden Dinge sicher dazu. Ein guter Freund ist ein offener Freund und auch ein treuer Freund. Ich habe mir das überlegt, so als Fazit, was geschieht, wenn jemand weder offen noch treu ist und doch ich mit ihm unterwegs bin. Jesus hatte so einen, der Judas. Der war nicht offen und der war nicht treu. Das war ein Verräter. Was geschieht, wenn die Offenheit da ist, aber nicht unbedingt eine Treue oder Loyalität? Das sind Kritiker. Und ich finde, Kritiker sind wichtig in unserem Leben. Wir müssen uns nicht auf sie verlassen, beziehungsmäßig, aber müssen zuhören, was sie sagen, denn sie decken auf, wo wir wachsen können. Was ist, wenn die Offenheit nicht so da ist, aber eine starke Treue? Dann würde ich von Partnern sprechen, wie das Jeremia und Baruch am Anfang da war. Der Baruch war eine treue Seele und der Jeremia war angewiesen auf ihn. Also Partner. Aber dann kam diese Episode, wo Jeremia ganz offen zu ihm war. Und ich glaube, das hat die beiden zusammengeschweißt. Sie wurden Freunde. Frag dich, wie viele Freunde hast du, die offen und treu sind? Wo sind deine Kritiker, die du ehrst, aber auf die du dich jetzt nicht beziehungsmäßig verlassen musst? Wo sind Partner? Denn aus Partner und Kritikern können Freunde werden. Sie brauchen nur ein bisschen noch mehr vom anderen. Wie kann man einen Kritiker zum Freund machen, indem man ihm selbst ein Freund ist? Wie kann man einen Partner zum Freund machen, indem man ihm selbst ein Freund ist? Das sein, was man sich wünscht. Und dann merken, ob es zurückkommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob man einen Verräter zum Freund machen kann. Wenn jemand eine Geschichte hat wo er gemerkt hat, da ist ein Freund, der hat mich wirklich verraten. Aber heute sind wir wieder dicke Freunde. Nutzt die Gelegenheit und erzählt es in deiner Geschichte mit Gott, die wir jetzt gleich haben werden. Als Abschluss dieser Vers aus Hebräer 3,13, den wir einfach noch gemeinsam lesen wollen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen zu lesen. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Merkt euch die vier Wörter, die unterstrichenen. Jeden Tag, keiner von euch von der Sünde überlistet, hart gegen Gott. Und jetzt sagen wir es. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Hebräer 3,13.